Hallo und herzlich willkommen zu Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrath.
Und ich bin Kerstin Kramer. Ja, was sollten Männer, was sollten Frauen tun? Dazu hat sich Charlie Kirk insbesondere in den Monaten vor seinem Tod immer wieder deutlich geäußert. Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen.
Ja, danach wird's deutsch. Wir reden über Berghain-Mütter, Frauen, die mit 35 aus dem Club direkt in die Kinderplanung wechseln.
Außerdem, eine sogenannte Künstlerin schneidet sich die Brüste ab und nennt das Performance. Ist das wirklich Kunst oder, naja?
Ja, und wir sprechen mal wieder über die Wehrpflicht für Frauen. Für den weiblichen Einsatz an der Front sind jetzt nämlich neue Argumente aufgetaucht.
Ja, apropos Front, da will eine Frau nämlich ganz sicher hin, nämlich Greta Thunberg, die derzeit übers Meer schippert, inklusive diverser und Hamas-Anhängern.
Ja, und wir sprechen über das Phänomen mittelhässlicher Männer, angeblich die neuen Favoriten vieler Frauen.
Na dann, los geht's. Ja, eigentlich hätte ich jetzt direkt mit dem mittelhässlichen Mann angefangen, aber vielleicht sparen wir uns den wirklich bis zum Schluss auf, sorry.
Das Beste kommt zum Schluss, ja. Oder das
Beste kommt zum Schluss, genau. Kannst du ja schon mal Gedanken machen über meine Frage, die ich natürlich habe. Ordnest du dich selbst eher bei den mittelhässlichen Männern ein?
Okay. Ja, geil. Das wird mich jetzt durch die Sendung verfolgen. Aber vielleicht dann doch noch mal kurz zurück zu der emotionalen Woche, die es ja auch war. Charlie Kirk, jetzt seine Gedenkfeier. Hast du die Gedenkfeier gesehen? Hast du da reingeschaut?
Ja, reingeschaut habe ich mal, aber alles habe ich mir dann irgendwie nicht angeschaut. Ging ja wohl 5 Stunden oder irgendwo habe ich auch was von 9 gelesen. Wahrscheinlich, wenn man noch mit einrechnet, dass die da vorher auch ewig noch warten mussten, ehe die da reinkamen und so. Nee, also ich habe teilweise die Rede von der Witwe von Erica, die habe ich mir angeschaut.
Ah ja, ging es ähnlich. Ich kam aus dem Kino und war dann recht spät zu Hause und sah dann, dass es lief, habe mich reingeklickt und da war die Bühne gerade leer und es wurde gesagt, jetzt kommt gleich die Witwe und Donald Trump. Also, dass die beiden noch offen sind, dass die noch ihre Auftritte haben. Ja, und dann kam auch ziemlich schnell die Witwe. Und ja, es ist ja total surreal. Also man versucht sich ja auch dann irgendwie persönlich dieser Sache zu nähern. Wie muss sie sich fühlen? Das ist vielleicht eigentlich auch die einzige Art und Weise, wie man sich so einer Sache nähern kann. Wer von uns hat sowas erlebt? Die allerwenigsten von uns.
Gott sei Dank.
Eben. Man kann ja eigentlich, sag ich mal, gar nicht mitfühlen, wenn ich selbst dran denke, wann man mit dem Tod in Berührung kommt, direkt, die meisten von uns werden wohl ältere Verwandten verloren haben. Ich hatte eine Sache, an die musste ich dann auch wieder denken und ich denke auch regelmäßig dran. Ich war damals 19 und das war mein Partner an dem Abend beim Ringtraining. Ich habe gerungen.
Also nicht mit dir selbst, sondern du hast tatsächlich körperlich den Sport des Ringkämpfers
ausgeübt. Genau, ich war in beiden Stilarten Saarlandmeister im Griechisch-Römisch und im Freistil. Und an dem einen Training hatte ich diesen Jungen als Partner und es ist ein recht intensives Training oder man ist ja intensiv miteinander. Man hält einander und schwingt einander und wirft einander und trainiert halt mit dem anderen Körper. Anders geht es ja quasi nicht. Und ja, auf dem Nachhauseweg vom Training kam der Junge im Auto, der hatte noch seinen Bruder mit und seine Mutter, die ist dann wohl gegen einen Pfeiler gefahren und da kam der ums Leben. Daran muss ich dann immer dran denken, weißt du, wenn man sich versucht, sowas hervorzuholen. Aber das ist ja eine Tragik, sage ich mal, dahinter. Also die Mutter kam ums Leben, er kam ums Leben, sein jüngerer Bruder überlebte diesen Autounfall. Aber diese Tragik, dieser Unglücksfall, in dem Falle war es ja jetzt bei Charlie Kirk nicht so ein Unglücksfall. Das Leben wurde nicht aus höherer Gewalt rausgerissen, sondern da hat ja jemand ihn umgebracht.
Ganz bewusst ihn zum Schweigen gebracht.
Ja, weil ihm seine Meinung nicht gepasst hat, wurde er öffentlich beim Verkünden seiner Meinung hingerichtet. Und ich denke, man kann sich das dann auch mal so richtig vor Augen halten, weil die Welt hat es ja auch gesehen und es gehört, denke ich, auch zur ganzen Geschichte dazu, dass Charlie Kirk einerseits öffentlich, einerseits während er das, was er tat, getötet wurde und mit dem Schuss in den Hals, also dort, wo sozusagen seine Stimme anfängt zu klingen, an seiner Wirkungsstelle, ist er ermordet worden. Und ja, man steht sprachlos davor. Erica Kirk ist ja jetzt ein paar Jahre älter als Charlie Kirk, habe ich gesehen. 5 Jahre, die ist 88 geboren. Und ich hatte die Tage ein Video gesehen von den beiden, also wo er sie erstmalig mit auf einer Sendung live hat. Sie sitzt mit ihm dabei und man merkt einfach, wie unglaublich die beiden sich lieben. Also es ist einfach so ungestellt, so echt, ganz frisch. Ja, man sieht einfach, wie es da funkt und was da für eine, ja, einfach, dass die beiden sich wirklich lieben. Und jetzt, ja, nach dem öffentlichen Mord steht sie da ohne Mann. Und es war ja sehr christlich geprägt. Also beide sind ja äußerst gläubig.
Ja, ich hatte das Gefühl, das hat jetzt die Öffentlich-Rechtlichen hier in Deutschland wieder ganz besonders erschreckt. Also man liest dann sowas, werden dann so Bilder oder Videos gepostet, wie die da eben singen und beten. Und dann steht dann immer drunter, wie gruselig. Und dann denkst du, ja, so ist das halt.
Es ist total wahnsinnig. Es ist ja nicht nur das. Also da haben sich jetzt Hunderttausende versammelt in friedlicher Absicht, um einem getöteten Menschen zu gedenken, betend, nicht wie jetzt nach George Floyd, dass die Straßenzüge in Brand gesetzt hätten.
Genau, und Läden ja, geplündert wurden.
Geplündert.
Na, damit
hätten.
Kamen die wahrscheinlich nicht so klar. Also man rechnet doch eigentlich, wenn da so ein rechtsextremer Menschenfeind getötet wird, dann rechnet man da auch damit, dass seine menschenverachtenden Freunde dann durch die Straßen ziehen wie der Mob und alles kurz und klein knüppeln. Aber doch nicht, dass sie dann singen und beten.
Eben, die ganzen rechtsradikalen Waffenfreunde.
Ja. Sie müssten doch eigentlich rumballern die ganze Zeit. Hast du dieses Video gesehen? So eine Story war das bei Instagram von Sally Lisa Starken, die Informantin. Das ist so ein Podcast, weiß nicht, muss man vielleicht auch nicht kennen, ist egal. Die war auch da und die hat so ein Video gepostet und läuft durch die Reihen auch völlig, eigentlich völlig grenzdebil, die Frau. Läuft eben mit diesem Handyvideo da durch die Gegend oder filmt das alles und dann stand drunter, sie beten. Sie beten.
Mhm.
Das hat sie komplett aus der Bahn geworfen, dass da bei so einer Trauerfeier gebetet wird. Völlig absurd.
Das war jetzt eine Amerikanerin, die sich darüber
Das war eine Deutsche.
Ja, okay,
ich glaube, die Amis können das besser einsortieren.
Ja, die haben dann einen ganz anderen Bezug.
Ja.
Also seit ich Kind bin, habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht, es gibt ja die Stelle in der Bibel, wo es heißt, alle Sünden kann man vergeben, aber es gibt diese eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Und wenn ich jetzt sehe, dass diese Hunderttausendschaften, die dort also friedlich und singend und betend einem Ermordeten gedenken und dann kommt der Vergleich hin aus der deutschen Presse, das wäre jetzt eventuell so eine Art Reichstagsbrand.
Ja, diese Sache, genau.
Also das ist ja so eine irre Verdrehung, das ist ja so wahnsinnig. Ja?
Nein, die Verdrehung ist auf der anderen Seite. Du hast doch bestimmt auch die Pastorin im ARD gesehen. Die erklärt dir das doch mit der Verdrehung.
Es war unglaublich, ja.
Genau, für alle, die es nicht gesehen haben, sparen sich das auch. Sie sagt im Grunde genommen, dass alle, die sich jetzt darüber aufregen, dass eine Dunja Hayali oder ein Tewesen schlechte Kritiken abbekommen und vielleicht auch mal den ein oder anderen dämlichen Post, den hat es ja sicherlich auch gegeben, dass man also die jetzt sozusagen dafür kritisiert, dass sie nur sagen, was ist, das sei die Verdrehung, das sei der Teufel.
Das sei diabolisch, das sei diabolisch, der Teufel.
Ja.
Unfassbar.
Das kann sie auch nicht was denken.
Ja, also ich hätte eigentlich gedacht, dass mich nichts mehr schocken kann, was die Nazikeule angeht, aber dass jetzt die Nazikeule geschwungen wird, dass diese Trauerfeier das Pendant zum Reichstagsbrand sein soll, Machtergreifung Hitlers, puh, also darauf muss man erstmal kommen. Ich hatte morgens noch geschrieben, ja, also dass das jetzt miteinander verglichen wird, ich weiß nicht, also es geht ja immer weiter. Die Nazikeule zu schwingen, was kommt als nächstes? Ich kann mir das nichts mehr vorstellen. Ich halte auch diese Sache mit Charlie Kirk wirklich für, ja, Turning Point USA. Also wirklich ein Wendepunkt, weil man kann sich, und ich glaube, das ist, was sie auch so wahnsinnig macht, dass sie gar nicht verstehen, was da passiert ist, dass das wirklich einen Einfluss hat. Wenn ein wirklich lieber, unschuldiger Mensch stirbt, ja, ungerechterweise stirbt, dann ist das nichts, was plötzlich so vergeht. Ich muss an den Jungen öfter denken, ja, weil der gestorben ist. Hätten wir seitdem nicht mehr viel Kontakt, hätte ich nicht mehr dran gedacht. Aber Charlie Kirk entwickelt eine unfassbare Wirkung. Und seine Witwe spricht zu Beginn ihrer Rede davon, dass er oft frei gesprochen hat und dass er in einer Rede dann mal gesagt hat, Herr, hier bin ich, sende mich. Und sie meinte danach zu ihm, du red mal doch mal nächstes Mal mit mir. Sie findet das so kraftvoll, wisse, was du tust, Gott wird dich beim Wort nehmen. Und dann sagt sie, ja, das hat er jetzt getan, er hat jetzt die völlige Hingabe also angenommen und ihn zu sich gerufen. Sie findet jetzt besonderen Trost im Vater Unser, sagt sie weiter, in der Stelle, wo es heißt, dein Wille geschehe. Ja, sie hat die Nachricht bekommen. Ich dachte immer, die war anwesend. Das hatte ich gelesen.
Das wurde immer wieder auch so gesagt, dass sogar die Kinder dabei waren. Dann hieß es wieder, nee, die hat er eh nie mitgenommen. Also die waren nicht dann direkt vor Ort mit dabei. So.
Mir schien es jetzt in ihrer Rede so, dass, weil sie davon spricht, sie kam dann ins Krankenhaus in Utah an, ja, um das Undenkbare zu tun, ihrem ermordeten Mann ins Gesicht zu sehen. Und dann hat sie die Wunde gesehen. Und das klang für mich so, als wäre sie von woanders dahin gekommen. Aber wie dem auch sei.
Na gut, sie wird im Krankenwagen halt nicht mitgefahren sein.
Verstehe, ja. Und dann, ja, sieht sie ihn da liegen, erzählt, dass sie das einzelne graue Haar sieht, das, von dem sie ihm nie erzählt hat. Und ja, spricht auch darüber, dass er wohl auch nicht leiden musste, also dass die Ärzte gesagt haben, auch wenn er direkt hier im OP-Saal diesen Schuss abbekommen hätte, niemand hätte ihn mehr retten können. Wie sie sagt, in einem Moment hat er noch debattiert, für das Evangelium gekämpft, für die Wahrheit von einem großen Publikum. Dann hat er geblinzelt und er hat die Augen geöffnet und sah dann seinen Erlöser im Paradies. Ich lese jetzt so ein bisschen aus der Rede von ihr ab. Und was sie auch geholfen hat, sie spricht davon, dass sie von Usher Vance, der Frau vom Vizepräsidenten Vance, ja, die hat ihr den Rat gegeben, du weißt, wenn du mit Kindern im Flugzeug sitzt, dann gibt es diese letzten 15 Minuten, die so ganz furchtbar sind, die Kinder sind unruhig, Spielzeug fliegt herum, alle schreien und man denkt, oh Gott, ich halte es nicht mehr aus, ja, ich muss hier raus. Und sie sagt, aber das geht auch vorbei und du wirst landen und du wirst diese 15 Minuten überstehen. Die meisten werden es kennen von uns, dieses Gefühl, ja, oder im Zug mit den Kindern unterwegs zu sein oder im Auto auf einer langen Reise. Aber das hat ihr sehr geholfen, dieser Vergleich, wo man vielleicht sagen würde, puh, kann ich das jetzt wirklich vergleichen mit dem Verlust des Ehemannes?
Ja, aber ihr ging es ja nur darum, dass man immer denkt, ich schaff das nicht, aber dann schafft man es doch und dann war es sogar gar nicht so schwer und dann hängt man nochmal 15 Minuten dran und nochmal.
Ja.
Ich fand das interessant, dass sie die Usher Vance da erwähnt hat, weil die finde ich auch eine sehr, sehr beeindruckende Frau. Also neben Erica Kirk fand ich so jetzt auch, es hat mich sehr, sehr beeindruckt, dieses Zeugnis, was sie da abgegeben hat, aber auch ihre Stärke und ihre Kraft und ihre Weiblichkeit da auf der Bühne zu sehen. Und die Usher Vance sehe ich ganz ähnlich. Die hat mich sehr beeindruckt damals bei der Inauguration von Donald Trump. Da war sie ja anwesend, weil J.D. Vance, also ihr Mann ja auch, dann als Vizepräsident vereidigt wurde. Und ganz anders als Melania Trump, die ja mit diesem riesen Hut, mit niemandem Blickkontakt und eher so ein bisschen wie abwesend immer wirkte, war die Usher Vance... Entschuldige, wenn ich diesen Ausflug mache, aber wenn du sie erwähnst, dann muss ich
das jetzt noch kurz.
Wir reden ja über Mann und Frauen gerade und wirklich beeindruckende Frauen und Usher gehört für mich da ganz klar dazu. Was man nämlich in dem Moment gesehen hat, als J.D. Vance vereidigt wurde, war ihre unglaubliche Liebe zu ihm. Die hat den so stolz angeguckt, wie nur eine Frau eben ihren Mann angucken kann, wenn sie ihn wirklich von ganzem Herzen liebt. Und die Kinder waren ja auch da, also von daher, sie wusste natürlich, wovon sie spricht, als sie der Erica Kirk diesen Rat gegeben hat. Also das war diese Verbundenheit zwischen den beiden und das beschreibt ja wiederum auch J.D. Vance ganz beeindruckend in seinem Buch, von dem ich auch schon mal hier in unserer Sendung geredet hatte, als er sie kennenlernte und was er ihr so alles zu verdanken hat und auf was für ein Fundament sozusagen ihre Beziehung steht und ihre Liebe zueinander und wie stolz er auf sie ist und wie stolz sie auf ihn ist, hat man wiederum jetzt bei dieser Vereidigung gesehen und diese bedingungslose, tiefe, tiefe Hingabe ist eben natürlich dieser Schlüssel dieser glücklichen Beziehung, aber auch der Kraft, die diese Personen ausstrahlen. Also sowohl die Männer als auch die Frauen. Ja, also da hat man das so leibhaftig gespürt.
Ja, ich glaube, das ist was, was mit dazugehört zu dieser Wut, die man zum Teil auf diese Menschen empfindet.
Ja, dass man Glück sieht. Echtes, pures, ernsthaftes Glück. Und das ist ja auch eine Sache, die Charlie Kirk und aber auch der Erica Kirk wahnsinnig wichtig ist und ihm war, die Beziehungsfähigkeit der Menschen irgendwie wiederherstellen zu können. Also gerade in den letzten Monaten war ihm das in den Debatten, in seinen Vorträgen ein sehr, sehr großes Anliegen. Und sie beschreibt ja auch ein Stück weit ja die Anschauung, wie sie auf Frau und Mann geschaut haben.
Richtig, also sie spricht einerseits davon, dass es Charlie ganz, ganz wichtig war, die Wiederbelebung der amerikanischen Familie voranzutreiben und dass er, wenn er von jungen Menschen sprach, dann hat er ihnen immer Gottes Vision von Ehe zeigen wollen und wie sie ihr Leben bereichern kann, so wie sie unser Leben bereichert hat, sagt sie. Und wenn jemand sie gefragt hat, wie wir unsere Ehe so stark halten konnten, obwohl Charlie so viel reiste. Unser kleines Geheimnis waren Liebesbriefe. Jeden Samstag schrieb er mir einen, er verpasste nie einen und immer endete er mit der schönsten Frage, sag mir bitte, wie ich dir noch besser als Ehemann dienen kann.
Oh. Wow. Julian, wann hast du den letzten Liebesbrief an deine Frau geschrieben? Ja.
Wir machen das auf WhatsApp.
Und fragst du sie auch, wie du ihr dienen kannst? Nein, ich finde das schon, also wirklich, als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, oioioi, das ist ganz schön weit weg.
Dann hör mal weiter. Charlie verstand Gottes Rolle für den christlichen Ehemann vollkommen. Ein Mann führt, damit er dienen kann. Und dann wendet sie sich an alle Männer auf der Welt, nehmt Charlies Herausforderung an, lebt wahre Männlichkeit, seid stark und mutig für eure Familien, liebt eure Frauen und führt sie, liebt eure Kinder und schützt sie, seid das geistliche Haupt eures Hauses, aber seid Führer, die es wert sind, dass ihnen gefolgt wird. Eure Frau ist nicht eure Dienerin, nicht eure Angestellte, nicht eure Sklavin, sie ist eure Gehilfin. Ihr seid keine Rivalen, ihr seid ein Fleisch.
Darf ich ganz kurz sagen, was er unter dieser Männlichkeit nämlich versteht, damit man das vielleicht kurz einordnet? Das habe ich auch in einem Vortrag von ihm, habe ich so ein schönes Zitat daraus. Ihr müsst aufhören, euch wie erwachsene Jungs und Kleinkinder zu benehmen.
Ja.
Und endlich Männer werden. Das beginnt damit. Frauen finden es nicht attraktiv, wie viel Alkohol ihr trinkt oder wie viele Drogen ihr nehmen könnt, mit wie vielen Frauen ihr geschlafen habt. Ganz im Gegenteil. Seid in der Lage, eine Familie zu ernähren, schwierige Aufgaben zu bewältigen und Verantwortung zu tragen. Darum ging es ihm.
Ja. Und dann wendet sie sich auch noch an Frauen.
Mhm.
Davor sagt sie, jeden Tag ehrte er mich und ich betete, dass ich die Frau sein konnte, die Gott für ihn vorgesehen hatte. Frauen, auch für euch habe ich eine Herausforderung. Seid tugendhaft. Unsere Stärke liegt in Gottes Design für unsere Rolle. Wir sind die Bewahrerinnen, die Ermutigerinnen, die Hüterinnen. Und wenn ihr Mütter seid, erkennt bitte, das ist euer wichtiger Dienst. Ich sorgte dafür, dass unser Zuhause Charlies Zufluchtsort war. Kein Ort der Vorwürfe, sondern ein Ort, an den er so schnell wie möglich zurückkehren wollte. Finde ich ein interessanter Punkt, weil ich meine, das waren wirklich Leute, die sind unglaublich viel natürlich gereist und unterwegs gewesen und also vor allem er, unfassbar stressig und er hatte dann, denke ich, diesen Pol gehabt. Sie sagt, meine Ehe mit Charlie war das Beste, was mir je passiert ist und er wollte, dass alle diese Freude erleben. Das war Charlies Mission, sagt sie.
Das war die Mission. Die wollten, dass alle glücklich sind.
Genau, die verlorenen Söhne des Westens retten. Junge Männer ohne Ziel, ohne Glauben, ohne Sinn. Männer, die ihr Leben mit Ablenkungen verschwenden. Männer voller Wut und Hass. Charlie wollte ihnen einen neuen Weg zeigen, einen besseren Weg.
Genau, also das ist ja sozusagen die Zustandsbeschreibung, die wir auch immer wieder feststellen müssen im Westen, also insbesondere im Westen, dass die jungen Menschen nicht glücklich sind. Die Depressionsrate ist so hoch wie nie, das sagt er auch, so depressiv wie nie, so drogensüchtig wie nie, so alkoholabhängig wie nie, so
einsam wie nie.
Wie nie.
Ja. Und dann kommt der entscheidende Punkt, also wo sie dann sagt, dass sie dem Täter vergibt. Das ist das, was Charlie gewollt hätte, das hätte Jesus getan. Die Antwort ist Liebe, immer Liebe. Und nicht Hass. Das war äußerst beeindruckend. Dass das nicht ankommt, ist seltsam. Aber ich glaube, es gehört da zum Gesamtbild dazu. Ne? Wie du vorhin gesagt hattest, das Glück hat neidisch gemacht, weil er hatte alles. Er hatte wirklich alles. Er hatte eine Familie, er hatte eine Frau, die ihn geliebt hatte. Er hatte diese Frau geliebt. Sie hatten Kinder. Sie hatten ja sogar noch Erfolg. Also ich sag mal, hätte er eins dieser Attribute weniger gehabt, wäre die Freude über seinen Tod weniger. Und ich hatte es ja letztes Mal auch schon gesagt. Ich glaube, dass er eben genau für diese Botschaft auch gestorben ist, ja, für Mann und Frau, weil diese einfachen Wahrheiten, die er ausgesprochen hat, die doch vor 20, 30 Jahren Common Sense gewesen sind, ja, wo es gar keine Diskussion drüber gegeben hätte, dass Männer nicht in Frauensauen nichts dazu suchen haben oder im Frauensport etc., das hat diese unfassbare Wut geschürt. Also der Attentäter hat auf diese Patronenhülsen ja seine Transgenderismus-Sprüche gebracht, weiß nicht, fang das Faschist, hat er gesagt und wenn du das liest, dann bist du schwul. Also völlig surreal, dass ein Mann, der mit einem anderen Mann zusammenlebt, der glaubt von sich, er ist eine Frau, dann den Charlie Kirk erschießt und auf Patronenhülsen schreibt, wenn du das liest, dann bist du schwul. Also es ist die völlige Erosion von Identität und warum muss der sterben? Vermeintlich ja, weil die Forderung immer heißt, ja, der ist zu wenig tolerant. Die fehlende Toleranz wird ja als Argument genommen für seinen Tod. Hayali macht es ja nicht anders. Ja? Man dürfe sich nicht freuen über seinen Tod, aber er war halt ein Rassist, ein Faschist, ein Menschenfeind, ein radikal-religiöser Verschwörungsanhänger und.
Ja, dabei wollte er im Grunde genommen, also neben dem, dass er mit den Leuten ins Gespräch kommen wollte, das hatten wir ja auch letzte Sendung schon, fand ich jetzt nochmal sehr beeindruckend, auch auf dieser Mann-Frau- und Familienspur bei ihm so nachzugehen oder auch den beiden da. Ich glaube, da hat sie ihn auch sehr befruchtet, glaube ich, eben insbesondere auch mit ihrer tiefen Gläubigkeit, aus der sich ja ihre Art zu leben doch sehr gespeist hat. Aber sein Ansinnen eben tatsächlich nicht nur mit den Leuten zu sprechen, sondern ihnen auch den Weg zu zeigen, wie sie glücklich werden können. Er sagt ja auch, wenn ihr ein einfaches Leben haben wollt, dann bleibt halt einfach Linke. Aber wenn ihr glücklich werden wollt, dann gründet eine Familie, dann bekommt Kinder, dann schafft einen Sinn in eurem Leben. Also ich meine, das sind ja eigentlich auch totale Banalitäten. Und
eben,
wenn wir
uns
mal einfach ehrlich reinhören würden, dann würden wir das auch ja wahrnehmen, dass das auch in uns allen so klingt und singt und danach schreit. Aber man hat sich ja irgendwie darauf gesellschaftlich geeinigt, dass man das alles nicht hören will und dass das Glück eben darin liegt, möglichst viele Partner zu haben und möglichst ausgehen zu können und Nächte durchzufeiern und seine Jugend so lange wie möglich hinauszuzögern und ja keine Verantwortung zu übernehmen. Und Schuld am eigenen Scheitern sind sowieso immer die anderen. Und das finde ich auch sehr beeindruckend an ihm, dass er eben sagt, pass mal auf, klar gibt es toxische Männlichkeit und es gibt toxische Feminismus und toxische Weiblichkeit, so wie du das ja auch mal sagst, aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem bist du selber. Wenn du wissen willst, wer dafür verantwortlich ist, dass dein Leben scheiße läuft, dann guck in den Spiegel. Das hat er denen gesagt. Das sind ja auch Wahrheiten, die wehtun. Aber unterm Strich ging es ihm darum, die Leute wieder zusammenzubringen. Auch diese Dualität der Geschlechter als etwas Wunderschönes und Sinnvolles und Wertvolles an den Mann und an die Frau zu bringen, um sich eben wieder zu versöhnen. Weil genau darin liegt ja die Kraft wiederum der Gegenseite, die Menschen zu vereinzeln und sie in die Verzweiflung zu treiben, um sie wiederum abhängig zu machen von Substanzen, aber auch von irgendwelchen Dingen, die leicht konsumierbar im Internet durch die Gegend flirten und womit sich unglaublich viel Geld verdienen lässt. Dabei liegt das Glück eben wo ganz anders. Und wenn man das mal zulassen würde, auch gönnen können könnte wieder, dann würde man sehen, dass das Glück eben so ganz simpel zu bekommen ist, ja, in dem Gegenüber, dass man zulässt, dass man sich dem Gegenüber auch schenkt und dass man dafür sich auch zurücknimmt. Und oder er meinte ja irgendwie, ja, jetzt muss ich auch mal den Frauen sozusagen so ein bisschen, ich weiß, ich stoße euch damit vor den Kopf, aber das Eure, was ihr tun könnt, ist eben sich dem Manne unterordnen. So wie sich der Mann dem lieben Gott unterordnet. So, also eine Rangordnung ist ja auch sowas. Hierarchien, ist ja ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber er meint halt, ja, wohin hat uns denn der Egalitarismus gebracht? Also dieses nicht nur Glauben, sondern der Fanatismus, alles ist gleich, alles muss gleich sein und wenn es nie gleich ist, wird es gleich gemacht. Und wenn Frauen Brüste haben, dann müssen die eben abgeschnitten werden und wenn Männer Penisse haben, dann müssen die halt abgeschnitten werden, damit wir am Ende eben geschlechtslose Wesen sind, die alle komplett gleich sind, aber auch völlig gaga.
Ja, du hattest auch jetzt die Substanzen angesprochen, ne? Wir hatten ja noch das Thema der, wie war das, koksende Mütter, nee, die Bergheim-Mamis.
Genau, absolut.
Klingt ja auch
die Berghain-Muttis. Ja, für alle, die nicht wissen, was das Berghain ist, das wissen ja vielleicht nur Berliner oder nur Menschen unter 30, will da niemand was unterstellen. Aber das ist der angesagte Fetischclub, vielleicht kann man es so nennen, in Berlin.
Es galt lange Zeit auf verschiedenen Portalen und mitunter als bester Club der Welt bezeichnet.
Ja, der Welt sogar.
Die Fetischpartys natürlich, die gibt es dort auch.
Ja, und Substanzen werden da konsumiert. Und ich weiß immer, das Berghain ist dann in den Schlagzeilen, wenn mal wieder jemand gestorben ist, da an einer Überdosis. Sowas kommt dann in die Medien. Oder neulich las ich auch mal, dass das Berghain insolvent ist.
Hm. Ach ja? Siehst du, ich bin ganz raus. Ich habe das gar nicht verfolgt.
Na, ich bin ja eine Berghain-Mutti. Nee, aber tatsächlich, ich habe den Artikel, ich glaube in der Welt war es, von Laura Ewert gelesen, Berghain-Muttis, und musste sofort an Charlie Kirk denken und an dieses, ja natürlich, dann nehmt halt Drogen, dann nehmt halt Alkohol und tanzt die Nächte durch, geht auf Partys, aber dann wundert euch nicht, dass ihr unglücklich seid. So, und dann macht es so Klick. Also diese Laura Ewert schreibt hier einen langen, ausführlichen Artikel darüber, dass doch die armen Muttis quasi in die Isolation gezwungen werden und durch ihre Kinder, die sie eben bekommen, aber das Kind ist es ja meistens, das eine Kind, was sie eben bekommen haben, und die nicht mehr auf Party gehen können. Und dann ist das die Emanzipation schlechthin, wenn diese Muttis dann doch mal wieder ausgehen, weil sie das Kind eben beim Erzeuger abgeben können, weil man ja sowieso längst nicht mehr mit dem zusammen ist, der sich auch in anderen Konstellationen Vater nennen könnte von diesem Kind oder weil sie irgendwen anderen haben, wo sie das Kind eben unterstellen können. Wir reden hier nicht davon, dass diese Muttis mal abends für ein paar Stunden auf eine Party oder eine Bar gehen. Also was ich durchaus total nachvollziehen kann, dass man auch ein Leben nach dem Kind oder den Kindern genießen möchte. Auch, ne, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt im Kirkschen Sinne wäre, aber in meinem Sinne wäre es auf jeden Fall, dass man auch mit seinem Partner mal ein Glas Wein trinken geht, ins Theater, Kino, zusammen Spaziergänge macht, abseits der Kinder. Alles auch mal ohne die Kinder. Man muss auch als Paar ja zusammen sich treu bleiben, im Sinne von, dass man eben Dinge zusammen macht. Nee, aber davon redet sie gar nicht, sondern ihr geht es tatsächlich darum, dass die dann mehrere zweistellige Stundenanzahlen feiern.
Naja, genau. Und da geht es dann darum, dass sie beschreibt sich als, ich rede von sich selbst, ja, ich nehme an, ne?
Unter also, anderem, dass sie sich ja, dann und eben von anderen, die das
morgens
so machen.
Dann die achte Line Cooks reinzieht und dann kommt sie dann, weiß nicht, um 6, 7 nach Hause, ist noch total verschallert und dann lohnt es sich auch gar nicht mehr zu schlafen. Dann ist sie eigentlich noch total high, wenn das Kind also wach wird und dann muss es es halt in die Kita bringen oder in die Grundschule, auf den Spielplatz oder bleibt dann oft dann auch irgendwie wach, ist dann halt total verschallert. Also, das klingt ja alles so nett, aber, also es wird ja total nett dargestellt, aber
Ja, hast du das mit dem Care-Paket gelesen? Das fand ich auch irgendwie krass. Da ging es auch um irgendeine Mutter, die hat dann von ihren Freunden ein Care-Paket geschenkt bekommen für ihren ersten Clubausgang, nachdem das Kind 13 Monate.
Ach so, mit allen möglichen Drogen, okay.
Genau, und da war Speed, Pillen, sogar ein Einschlafjoint mit drin. Und um 7 Uhr früh hätte sie ihre Familie das erste Mal vermisst. Um 15 Uhr ist sie dann nach Hause gegangen. Um 15 Uhr?
Nee, gut, das sind harte Drogen. Und das ist ja alles kein Spaß, um was die reden, weil das ist hardcore krank, sag ich mal.
Ja.
Also wenn man das mal einfach mal so ganz nüchtern betrachtet. Alles im Leben hat Kosten. Und wer sich, abgesehen von der Gesundheit, wer sich dieses Zeug gönnt, der wird dann anderweitig ganz, ganz schwierig glücklich. Ja? Ich glaube, wenn du Kokain nimmst, hast du eine Vertausendfachung mitunter von Endorphinen im Gehirn. Das ist ein Level, da kommst du ja gar nicht mehr ran. Ja? Das kannst du aber nicht sonst, ich sag mal, das einfache Leben verblasst und dann willst du es wieder. Und das dann in Paarung mit einem Kind, wenn du dann da irgendwie nach einer durchzechten Nacht da hängst und ganz ehrlich dich dann auch wirklich schlecht fühlen musst, einfach physisch. Ja? Wie alt war die jetzt, 36 oder so?
Die jetzt mit diesem Paket war 37.
Das schien mir auch schon verdammt alt. Also,
ja,
also
das, ich dachte auch,
das ist auch kein Spaß mehr.
Mit
37
ja.
gesundheitliche Nacht so durchzumachen, das schaffst du einmal im Monat. Und wenn du es öfter machst, ja, weißt du, bist du eigentlich schon fast ein Junkie.
Also ich merke auf jeden Fall, wenn ich ein Glas zu viel Wein getrunken habe, von derart harten Drogen ganz zu schweigen.
Ich finde das total surreal, also wie das hier in der Welt so romantisiert wird. Das ist einerseits kindisch und andererseits aber nicht erwachsen. Es ist nicht erwachsen. Hier wird über Drogen gesprochen. Das sind Erwachsene, die Kinder haben, aber mit dem Thema wird an sich total infantil umgegangen.
Ja, und dumm. Und vor allen Dingen ist es auch wieder so eine schräge Verdrehung, wenn sie dann davon schreibt, dass die verantwortungsvolle, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, dass die verantwortungsvolle Raving Mom könne auch ein Vorbild sein.
Ach so.
Weil sie sich nämlich selbst nicht aufgegeben habe. Als wäre man sozusagen unvollständig, wenn man nicht 20 Stunden durchfeiern kann. Oder wir sind einfach zu spießig.
Zumal unter harten Drogen, für die Drogenkriege geführt werden. Und das hat ja auch eine ganz, ganz dunkle Nebenseite. Du willst nicht, dass irgendwo der Pinguin ertrinkt, weil vermeintlich die Eisscholle abschmilzt, weil du ein Auto fährst. Aber dass dann im Drogenkrieg irgendwo die Jungs sich gegenseitig kaputt machen, das ist dann auch egal. Ja?
Also, ach nee, wieso der Strom kommt ja aus der Steckdose, so genauso wie die Drogen einfach von meinem Dealer kommen. Was erzählst du da schon wieder?
Ja. Wann hatten wir das angesprochen? War das letzte Woche oder war es vor 2 Wochen? Der Journalist, der geschrieben hatte, genau, ich glaube so Mitte 30 Vater oder Mutter geworden ist, da erkennt er zum ersten Mal, ja, vielleicht war diese wachen Nächte, Evolution hatte das schon die 20er für vorgesehen. Also nicht im Club tanzen, sondern bist die Kraft, die du hast, um das durchzustehen, die war dafür gedacht, dass du halt diese wachen Nächte mit dem Baby durchhältst.
Genau, das ist halt dieses Ding, nicht erwachsen werden wollen und alles immer gleichzeitig haben. Ich will, weil das war auch so eine schöne, einfache, simple, aber tiefe Wahrheit bei Charlie Kirk, dieses alles zu seiner Zeit und Bedürfnisaufschub. Also du kannst nicht immer alles haben, was du willst. Manchmal musst du auch einfach warten und manche Dinge sind auch einfach vorbei, aber dafür kommen eben auch andere. Naja, also am besten, man fängt frühzeitig bei den Kindern an, das schon so ein Stück weit anzulegen, aber spätestens so mit 7, 8 sollten die Kinder verinnerlicht haben, dass man dieses Bedürfnis Schokoeis haben kann, aber dass, wenn es keins jetzt gibt oder man schon 5 Kugeln Erdbeereis hatte, dass es dann auch reicht. Dass dann Schluss ist und dass wir dann bis nächsten Sonntag wieder warten und dass das schon in Ordnung ist. Also das ist eigentlich eine basale Geschichte, die komplett ins Gegenteil verkehren in von, na wieso ist mein gutes Recht? Ich habe ein Recht, Drogen zu nehmen, ich habe ein Recht, ein Kind zu haben und ich habe natürlich auch ein Recht, beides gleichzeitig zu haben. So, bäh.
Ja, das Schokoeis der modernen Emanzipierten ist also das Koks, ja.
Hauptsache, du wirst nicht so wie die Mutter in der Miracoli-Werbung. So endet der Artikel. Und ich dachte nur so, oh mein Gott.
Was macht denn die Mutter in der Miracoli-Werbung?
Na, die macht Nudeln für alle und hat eine Schürze um und singt noch dabei.
Oh Gott.
Vor allen Dingen sieht sie sehr glücklich aus. Glück ist einfach nichts Schönes.
Nee.
Deswegen schnippschnapp Brüste ab.
Richtig. Birgit Keller hatte sich auf News dieser Thematik angenommen. Gibt jetzt hier ein Theaterstück in den Sophiensälen in Berlin, wo die Kunstperformance Chicks, das ist ein freies Performance-Kollektiv, Mastektomie, ein bittersüßes Abschiedslied, performiert. Also Mastektomie, die Brustamputation. Und Tage zuvor war ich mit meinem Sohn am Wochenende Brötchen kaufen. Und direkt bei mir im Kiez hängt es überall. überall hängt diese Werbung.
Mit
also
den abgeschnittenen Brüsten.
Genau, man sieht diesen nackten Oberkörper mit den abgeschnittenen Brüsten, daneben ein latent angeschmiegter anderer Frauenkörper, also eine andere Frau, die ihre Brüste noch hat. Also auch so eine leichte Lesbenerotik, die dann da durchscheint. Sexuell, ja, brauchst du halt auch, um Blickfang zu sein. Ja, also das hängt halt hier so rum und ja, feiert die Brustamputation ein bittersüßes Abschiedslied. Das Verrückte war, bei mir, direkt an der nächsten Laterne, wo ich wohne, dort hängt auf der einen Seite der Laterne also dieses Plakat und auf der anderen Seite eine Werbung für Jordan Petersons Besuch in Berlin. Nächstes Mal. Da steht dann drauf, Transform Your Life.
Ja.
Also das Wortspiel ist so lustig in dem Zusammenhang gewesen. Plus, ich musste daran denken, wer hätte eine vielleicht ähnliche diabolische Freude ausgelöst unter diesen radikalen Linken,
ja,
wenn er getötet worden wäre. Da habe ich jedes Mal sofort an Jordan Peters gedacht, weil er war halt auch ein ganz entschiedener Kritiker ist ein ganz entschiedener Kritiker dieses Kults.
Hast du dir den Trailer zu dieser Performance angeguckt?
Nein, habe ich nicht gemacht. Ich bin bei Birgit Kelles Artikel geblieben.
Okay, ich habe ihn mir angeguckt.
Oh ja. Ölt unsere Narben, füllt unsere Badewanne mit Tränen, lasst uns die Lebenslust feiern und schmeißt euch in Schale. Herzlich willkommen zum feierlichen Abschiedsritual meiner Brüste, zum bittersüßen Neuanfang. Und jetzt muss man sich ja an der Stelle mal fragen, was sind das für Leute? Was treibt diese Menschen dazu, sich selbst zu kastrieren? Weil das ist ja, was sie machen. Sie kastrieren sich selbst, sie sterilisieren sich selbst, sie amputieren sich gesunde Organe und dann zelebrieren sie es. Finanziert mit Steuergeld. Das kommt ja dazu. Soll ja jeder machen, meinetwegen, was er will. Aber diese Performances werden über Steuergelder finanziert.
Genau, der Kulturstaatsminister zum Beispiel taucht da auf als Sponsor, was ja jetzt der Wolfram Weimer ist. Weiß nicht, wie der das findet. Ich weiß nicht mal, ob er das weiß, dass er das finanziert. Davor war es ja Claudia Roth.
Genau. Und klar, so läuft das bei der. Aber natürlich muss man sagen, dieses ganze Budget, unter der diese ganzen NGOs weiter gefördert werden. Es wurde erhöht. Ja? Und da ändert sich gar nichts. Und das ist ein wirklich moderner Kult. Weil man sagt ja immer, wir sind ja eigentlich schon fast postchristlich. Wir sind eigentlich schon eine heidnische Gesellschaft. Und zu allen Gesellschaften, zu allen Religionen schlechthin gehören Opfer. Du opferst den Göttern etwas. Ja, und das höchste Opfer, das du bringen kannst, was ist das denn? Das
sind
Menschenopfer.
Deine Brüste.
Ja, das ist das Menschenopfer. Das höchste, was du machen kannst, ist natürlich das Menschenopfer. Und wir sind im Grunde eine Stufe davor. Hier lassen sich erwachsene Menschen, in der Regel junge Menschen, gesunde Organe amputieren und feiern sich dafür. Das ist wirklich, das ist ein ganz, ganz irrer Kult.
Dieses Zitat habe ich neulich auch gelesen, aber nicht bezogen auf diese Veranstaltung, sondern auf welche Veranstaltung bezogen?
Ach so, na ja, klar, Charlie Kirks Gedenkfeier.
Genau.
Wahnsinn. Und das sind die gleichen, die sagen würden, wie wunderbar, dass da diese Menschen ihre Selbstamputation feiern. Das finden sie normal. Aber wenn Menschen Halleluja miteinander singen oder miteinander beten, das ist dann komisch.
Das ist gruselig, genau.
Das
aber wenn
Angst.
Vorne abgeschnittene Brüste zelebriert werden, ja, man sollte sich den Trailer nicht angucken, aber, und ich erspare jetzt auch da irgendwelche Details daraus zu erzählen, aber es war, warum? Also es ist tatsächlich Performance im wahrsten Sinne des Wortes.
Also es wird ja dort gehuldigt, ja, eine Art Gott. Und wem huldigen sie? Ja, sie huldigen letztlich einer Lüge. Sie huldigen einem falschen Gott, sie huldigen dem Gott des Regenbogens, der ihnen sagt, du kannst dein Geschlecht wechseln. Aber du kannst es nicht.
Ja, oder du kannst es auslöschen.
Du kannst es auslöschen, ja. Um sowas zu machen, musst du ja wirklich eine unglaubliche Überzeugung haben, dass das, was du tust, richtig ist. Wenn du dir deine gesunden Brüste abnimmst. Jeder weiß mittlerweile, das ist eine Lüge. Vielleicht wissen die es noch nicht. Du kannst dein Geschlecht nicht wechseln. Du kannst dich sterilisieren lassen. Du kannst dann unfruchtbar sein. Du bist ein lebenslanger medizinischer Notfall, wenn du es wirklich hart auf hart dann wirklich durchziehen willst, um so viel Mann zu werden, wie du irgendwie möglich, in Anführungszeichen. Aber ich meine, das sind ja eigentlich, würde ich sagen, und das sind einfach ganz normale homosexuelle Frauen in dem Falle. Aber das reicht nicht mehr.
Es gibt ein hohes Sendungsbedürfnis, ja.
Ja, eigentlich hieß es ja immer, ist alles egal. Die Körper sind irrelevant. Körper sind egal. Es geht nur um Gefühle, es geht nur um Liebe. Es geht darum, was du fühlst und das ist richtig. Der Körper ist irrelevant. Sex und Fortpflanzung haben nichts miteinander zu tun. Aber dann kommt diese Extremform, dann kippt es doch wieder ins Extreme. Dann wollen sie doch sich dem anderen Geschlecht annähern, dessen Existenz oder dessen Wert sie ja eigentlich negieren. Sagen, Männer sind da schlecht und Frauen sind genauso schlecht und es gibt es alles schon gar nicht. Aber dann sagen sie, Moment, aber ich bin ja im anderen Geschlecht geboren, ich bin vom anderen Geschlecht und jetzt lasse ich mir meine Brüste abschneiden.
Also man sieht ja jetzt nicht, wie die Brüste abgeschnitten werden, aber man sieht halt dieses Wesen da vorne auf der Bühne sich die ganze Zeit mit Öl oder sonst irgendwas einreiben und man sieht halt diese Riesennarben.
Boah, brutal.
Und der Rest ist halt eher so eine Transvestiten-Drag-Queen-Show, ja. So kommt es mir eher vor, mit ganz viel lauter Musik natürlich. Und ich frage mich echt, was sind das für Leute, die das angucken? Also auf der einen Seite haben wir diese wirklich gestörten Leute, wo mir immer wieder... Also das ist ja der lebende Beweis dafür, dass hinter jeder Transsexualität auch eine gewisse Komorbiditäten und zwar ziemlich deftige psychische Störungen stecken. Das ist in Statistiken mehrfach und sehr, sehr gut belegt und da auf dieser Bühne sieht man es nochmal sehr, sehr für sich. Aber was sind das dann für Großstadt-Juppies, die da sagen, ey komm, lass uns da mal hingehen, mal anderthalb Stunden zuschauen, wie die da sich mit Glitter auf der Bühne wälzen und also... Ich weiß nicht.
Das sind die gleichen, die auch da stehen würden, wenn ein Mensch geopfert würde.
Ja, möglicherweise.
Die haben da Anteil an diesem Kult. Ein Opfer wird ja zelebriert, weißt du?
Mir fällt gerade bei Opfer ein, diese Sache in dem Paderborner Dom. Da war es auch so ein Künstlerkollektiv mit diesen Hühnern, die da diese Hühner in die Luft gehalten haben im Dom und dazu getanzt haben, Fleisch ist Fleisch gesungen haben. Waren das dieselben? Es kommt mir ein bisschen so vor, es erinnert mich daran. Und da hast du ja auch das Tieropfer da noch.
Richtig, die Chicks, die sind da verwandt mit denen, sag ich mal. Also was die eint, das ist die Gruppe Body Talk, die da also den Hühnchen die Windel angezogen hat und die dann in der Kirche tanzen lassen. Völlig wahnsinnig. Was sie eint, ist sie natürlich, dass sie von Steuergeld finanziert werden.
Also, ja, stimmt.
Es ist Steuergeld. Menschen gehen morgens zur Arbeit. Die stehen morgens auf, der Wecker klingelt, die machen ihre Kinder fertig, die ackern, holen sie dann ab und sitzen noch vor der Glotze und gehen wieder pennen, um zu arbeiten. Wofür? Damit diese Leute diesen Schwachsinn machen können. Ja? Menschen arbeiten, damit sie dieses Zeug machen können. Zum Beispiel, die haben in Düsseldorf eine andere Aktion, die sie machen. Das heißt Aufklärungsunterricht unserer Träume. 70 Minuten lang lecken die Darsteller in Sadomaso-Aufmachungen dort vor allem an überdimensionalen Plastik-Vaginas und unter Einsatz von Kunstblut. Man versteht sich als Aufklärer für Jugendliche, schreibt Birgit Kelle. Zitat, wir lecken, wir schlecken, wir schlürfen. Lecken ist der Aufklärungsunterricht unserer Träume, so wet, so soft, so safe. Das queere Kollektiv spricht über Sexualitäten und stellt die Fragen, die in der Schule vergessen werden. Was verstehen wir unter Sex? Welche Körperteile bereiten uns Lust? Chicks sprechen aus und an. Und weißt du, viele reden ja von einem Kulturkampf, aber wenn wir ehrlich sind, der ging schon lange verloren. Was es jetzt geht, das ist ein Zivilisationskampf. Denn in einem Land, in dem ja, die syrische Großfamilie so ein bisschen weniger bekommt als die Familie von einem Oberarzt, der Schichtdienst arbeitet und gleichzeitig werden also Hunderttausende in solche Theaterstücke wie Lecken oder diese Brustamputationszelebration gegossen. Da ist mir schleierhaft, wie einem nicht Angst und Bange um unser Land werden kann, um unsere Zivilisation als Ganze. Denn ich meine, ein Mensch kann von heute auf morgen sterben. Wie schnell kann ich auch eine Zivilisation zugrunde gehen? Und ich glaube, wir tänzeln da am Graben rum.
Ja, aber apropos Kram, genau, das ist mein Stichwort und ich habe die Lösung, ist die Wehrpflicht für die Frau. So.
So.
Und ja, um diese Debatte wieder anzustoßen, wir hatten die ja schon ein paar Mal und wir waren ja immer eigentlich uns, glaube ich, einig, dass wir eher gegen die Wehrpflicht insgesamt sind und dann auch insbesondere für die Wehrpflicht der Frau. Aber ich finde, das ist für meine Begriffe ein gutes Argument dafür, die Wehrpflicht für Frauen, insbesondere für Frauen einzuführen. Also man hat ja früher auch immer gesagt, ja, die Wehrpflicht ist für den Mann eigentlich ganz gut. So wird aus dem kleinen Jungen, dem werden da noch ein bisschen die Hörner abgeschliffen und da wird da ein Mann draus, wenn er da mal 3 Monate durch den Schlamm robbt und mit 30 Kilo Marschgepäck durch die Gegend zieht, einen Biwak macht. Das ist schön, mal schön 13 Stunden im Regen gelegen und auf das Ziel gewartet. Das formt dich zum Mann. Auf jeden Fall lernst du dein Bett machen und den Spind aufräumen. Das machst du nämlich nur in Money, wenn du dann nachts aus dem Bett geschmissen wirst und dann Dauerlauf für die nächsten 3 Stunden, bloß weil der Spind nie auch nicht aufgeräumt ist. Machst du nie so oft. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen als Therapie für die Chicks. Genau, aber das war jetzt tatsächlich nicht genau das Argument von Christine Brink, die in der Welt einen Artikel für die Wehrpflicht geschrieben hat, sondern sie bringt da andere Argumente ins Feld, die ich aber alle ignoriere. Es geht um Empowerment und wieso, wenn die Kranführer werden können, dann können sie doch auch zur Armee gehen. Mir ist beim Lesen ein ganz anderes Argument eingefallen. Und zwar beschreibt sie ganz korrekt, dass ja in Israel auch die Wehrpflicht herrscht. Auch darüber haben wir schon gesprochen. In Dänemark ist sie jetzt gekommen. Und darauf weist sie halt hin, das scheinen ja dann irgendwelche Superweiber zu sein, die israelischen Frauen. Und sie erwähnt, dass ja gern als Gegenargument ins Feld geführt wird, dass die Frauen ja einen ganz anderen Dienst leisten, nämlich sie bekommen die Kinder. So, und sozusagen das würde das aufwiegen und dann sollten sie auch nicht an die Front müssen. Mhm. Sie sagt aber, na, weil die israelischen Frauen kriegen ja trotzdem Kinder und die dänischen wahrscheinlich auch weiter und gehen zur Armee. Also irgendwie scheint das ja hinzugehen, außer man würde sie für Superweiber halten. So, in dem Moment ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, Momente mal, die Geburtenrate in Israel ist ja tatsächlich das Land mit der höchsten Geburtenrate im Westen mit 2,85 pro Frau. Wir liegen momentan bei 1,35, also anderthalb Kinder drunter. Kriegen es auch nicht in den Griff, das irgendwie anders zu lösen, hat ja alles Mögliche versucht. In Israel funktioniert das ganz gut. Und jetzt, pass auf, jetzt meine These. Was wäre, wenn genau die Wehrpflicht dafür verantwortlich ist, dass die Frauen später mehr Kinder kriegen? Bäm. So.
Ich bin am Taumeln, sage ich dir ganz ehrlich, durch diesen argumentativen Schlag tief unter die Gürtellinie. Aber ich reiß mich mal zusammen. Ich glaube tatsächlich, da ist letztlich was dran, aber nur insofern, als dass Israel tatsächlich im Krieg steht. Israel ist sozusagen nonstop unter Beschuss. Dort ist einfach ein Bewusstsein in der Bevölkerung von tatsächlicher Bedrohung. Also alles, was wir hier nicht mehr haben. Wir glauben, wir brauchen den Panzerwagen für Schwangere und alles wird gut. Und uns rettet der Einhorn-Panzerwagen. Und es gibt mehr als so und so viele Geschlechter. Das ist ja in Israel gar nicht existent, so ein Denken. Dort sterben ja sozusagen täglich Menschen. Seit Jahrzehnten heulen dort die Sirenen, wenn die Raketen über das Land und auf das Land fliegen. Dazu kommt, das ist ein Land wie groß, halb so groß wie Hessen, oder? Also wenn man sich diesen Streifen Israel anschaut, ist es auf jeden Fall klein. Sehr, sehr klein. Kann man mit dem Auto schnell durchfahren, drumherum. Also man stellt sich vor, das wäre der Hermannplatz. Der Hermannplatz wäre Israel und Neukölln ist sozusagen die islamische Welt drumherum. Einfach mal, um ein Gefühl zu bekommen für die Größenordnung. Und dort hat man es anscheinend, ich nehme einfach mal an, unter dieser gefühlten Bedrohung, die natürlich dann immer auch ein Gefühl für die Realität einem gibt. Ja, ich muss wieder dran denken an diesen Ausspruch, starke Männer schaffen gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen schlechte Zeiten und schlechte Zeiten schaffen wieder die starken Männer. Und in diesem Kreislauf gedacht, jetzt dort, wo der Krieg herrscht, ich denke, da hat man sich einfach ein Bewusstsein geschaffen für einfach gewisse Basisrealitäten. Und dass dort die Frauen zur Wehrpflicht gehen, ist einfach, denke ich, aber der tatsächlichen Notsituation geschuldet. Ich weiß nicht, in Dänemark, wie da die Fertilitätsrate ist.
Naja, die haben das ja noch nie so lange. Ja, die, so. Das wurde ja jetzt erst eingeführt, die Wehrpflicht für Frauen. Und die Geburtenrate in Dänemark liegt ein bisschen über Deutschland. Ich glaube, irgendwas bei 1,65. Nagelt mich nicht fest, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Also die liegt besser als bei uns, aber noch deutlich unter Israel.
Ich sag mal so, schlechter kannst du nicht werden. Ja? Also alles, was uns näher an die Realität bringt, vielleicht auch eine Wehrpflicht, die ja dann auch wieder die geschlechtlichen Unterschiede tatsächlich nochmal offensichtlicher macht, wenn es dann konkret um den Kampf geht. Wie teilst du dich auf und welche Aufgaben übernimmt wer? Da ist ja dann ganz schnell wieder, dass eiserne Entscheidungen durchgesetzt werden, weil es geht dann um Leben und Tod.
Aber weißt du jetzt, wo wir endlich auch den Panzer für die Schwangere haben?
Da muss er auch mal nützen. Ja, ja, eben.
Ja, genau. Also am Ende hängt es mit allem zusammen.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, die Woche lief das Thema bei Hart aber fair.
Die Wehrpflicht oder die Geburtenrate?
Das Thema Wehrpflicht.
Naja.
Thema war Krieg, Putin und Wehrpflicht. Und es waren 7 Leute in dem Podium und 5 davon waren Frauen. Darunter die ranghöchste Soldatin Deutschlands. Also 5 Frauen. Also es war stark weiblich besetzt, dieses Thema Wehrpflicht. Und da war eine junge Frau, die davon sehr geschwärmt hat. Die Wehrpflicht, da konnte sie beim Wehrdienst an ihre Grenzen gehen, sagte, ihre Grenzen neu definieren und sei auch einfach als Mensch gewachsen. Ja, und das wird sehr romantisiert. Wieder dieses, ne, Gefühle über alles, Krieg, so eine Art Achtsamkeitsseminar. Und ich sage ganz ehrlich, also wenn Putin Argumente haben sollte, uns anzugreifen, dann glaube ich solche Sendungen.
Ja, dabei zeigt uns doch aber jetzt gerade eine der bekanntesten Frauen dieser Welt, wie man für seine Werte, du weißt, von wem ich rede, oder? Wie man für seine Werte doch einstehen kann und dass man an die Front muss, mitten ins Kriegsgetümmel rein und genau, auf nach Israel.
Du redest von Greta Thunberg.
Ja, genau.
Also, Greta hat sich ja lange gesorgt um das Schmelzen der Erde und das scheint jetzt nicht mehr so ganz zu funzen und sie hat sich auf den Weg nach Israel gemacht. Sie ist Teil eines Konvois gewesen, eines multinationalen Konvois von Dutzenden Schiffen, die also Israels Seeblockade von Gaza durchbrechen wollen. Jetzt ist das Ganze aber in die Hose gegangen.
Nein.
Und zwar...
Hätten sie vielleicht doch lieber einen Rock anziehen sollen.
Der Auslöser schien ein Streit um die Teilnahme von Mitgliedern der LGBTQ-Community. Denn jetzt haben sich dort die Muslime, die ja dort gemeinsame Sache machen mit diesen Aktivisten, sich doch sehr an der Sache gestoßen, dass da auch Schwule dabei sind und naja, also...
Ja, weil die sind ja nicht nur irgendwelche Moslems, das sind Hardcore-Hamas-Anhänger mit auf dem Boot.
Richtig, das sind Hardcore-Hamas-Anhänger, das sind Hardcore-stramme Aktivisten und Mefta heißt zum Beispiel eine, Mariem Mefta, die schrieb... Übrigens, also ja, eine Frau, interessanterweise. Mhm, Homosexualität sei Privatsache, aber die Instrumentalisierung des heiligen Anliegens von Al-Aqsa, also gemeint ist die Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg, für andere Zwecke sei mit islamischen Überzeugungen unvereinbar.
Aber über Steinigen hat sie nichts gesagt.
Ach, siehst du.
Nee, also wie darf ich mir das überhaupt vorstellen? Was haben die sich denn gedacht? Die schicken diese Flottille los und da sind LGBTQ-Leute und Hamas-Fans.
Einerseits ist es ja irgendwie intellektuell stringent, weil die Greta Thunberg, die ist ja so eine ähnlich abgehobene Rattenfängerin wie eben auch die Hamas-Führer. Denn die Klima-Ikone, die jagt mit Privatjet um den Globus herum und verbreitet die Klimapsychose und die Klimaangst. Die Hamas-Führer machen ja im Grunde nichts anderes. Sie sitzen auch im Luxushotel und predigen Blut, Schweiß und Bomben für ihre fleißigen Tunnelbuttler. Einen tut sie jetzt seit neuestem, also der Israel-Hass. Und ja, das ist eine gute Frage. Wie konnte das geschehen? Wo kommt diese Blindheit her? Weil dieses Label Queers for Palestine.
Ja.
Wie heißt es? Chicken for Kentucky Fried Chicken. Wie kann das rational denkende Menschen vertreten?
Ja, sie wären die Ersten, die an irgendeinem Baukran hängen.
Eben. So, und wo kommt das her? Ich glaube, einerseits brauchen sie diesen ultimativen Opferkult, also das Opfer ist gut und im Opfer vereint Gaza als das, der Palästinenser als das Opfer schlechthin, genauso wie der Geschlechtsverirrte und in dieser Opferrolle, also glauben sie sich dann vereint vielleicht? Oder es war erst das böse CO2 und jetzt ist es halt Israel. Du brauchst halt immer einen Sündenbock, du musst deine Wut auf irgendwas projizieren und Israel bietet sich da natürlich gut an, weil letztlich ist es das Land dort, wo es Menschen auch wieder gut geht. Ja? Dort dürfen ja auch Araber wählen. Dort dürfen Schwule wählen und Homosexuelle ihr Leben ganz frei leben. In Tel Aviv ist ja eigentlich noch berühmter als Berlin für die Schwulenszene. Und trotzdem wird dort dann, also als diese schrecklichen Bilder kamen von diesen Angriffen, da gab es ja dann diese wirklich furchtbare Freude der Terroristen, aber auch dann von Aktivisten aus den USA rund um den Globus über diese schrecklichen Morde. Ich hätte mir sowas eigentlich bei uns in der Form dann doch aber nicht vorstellen können. Aber das ist auch nochmal eine verrückte Parallelität zur Freude jetzt über Charlie Kirks Tod. Konnte ich mir so nicht vorstellen, dass wir auch in unserer Gesellschaft also Menschen haben, die sich so sehr freuen und irgendwas scheint sie da zu einen. Da ist ja auch was falsch im Kopf, dass sie da also mit der Regenbogenflagge nach Gaza wollen und dann glauben...
Ja, dass sie befreit werden. Sie befreien die und dann leben wir alle befreit gemeinsam unser befreites Homo-Queer-Leben in...
Im Gazastreifen.
In einem islamistischen Land. Nö, großartig. Nee, ist jetzt jedenfalls schiefgegangen, ne? Also man hat sich verstritten und man segelt jetzt auf verschiedenen Booten irgendwie weiter. Ich glaube, so war es.
Es klappt alles nicht so richtig, ja.
Ja, es dauert eh irgendwie alles schon ein bisschen länger, als es geplant war.
Kolumbus hatte 35 Tage gebraucht, um von den Kanaren aus durch unerforschte Gewässer in der neuen Welt zu landen. Und diese Gaza-Flottille, die ist jetzt bereits seit 23 Tagen im wohlbekannten Mittelmeer das unterwegs.
Mittelmeer noch. Naja.
Und immer noch ein ziemliches Stück.
Ja, die hatten doch da auch mit Drohnen zu kämpfen.
Ja.
Ja. Julian, du hattest jetzt genug Zeit, über meine Eingangsfrage nachzudenken. Bist du ein Medium-Ugly-Guy? Oder eher ein Vollblut-Ugly-Guy oder gar kein? Ich weiß gar nicht, wie nennt man denn dann die schönen Beautiful-Guy?
Ich sage es ja ganz ehrlich, je älter ich werde, desto weniger nehme ich männliche Attraktivität wahr.
Auch nicht die eigene?
Die eigene wahrscheinlich noch weniger. Ist ja alles spiegelverkehrt.
Ja, das stimmt. Man sieht sich ja sowieso nicht wie...
Man sieht sich ja eh nicht so wie die anderen sehen.
Ja, ja. Man kann es eigentlich wohl lassen. Ja.
Eben.
Nee, warum erwähne ich das überhaupt mit diesem halbhübschen Menschen oder halbhübschen Mann? Der Schönling hat ausgedient. Weil es gibt einen TikTok-Trend. Ach, ich liebe TikTok-Trends. Also die jungen Frauen interessieren sich nämlich jetzt nicht mehr. Und zwar dann gleich alle, weißt du, alle, Kai gibt nur noch die. Also junge Frauen interessieren sich nicht mehr für gut aussehende Männer, sondern für den mittelschönen Mann.
Mhm.
Ein bisschen, wir haben noch 3 Minuten oder so. Und das erklären sie auf TikTok auch ganz offen, warum? Weil nämlich Männer, die sie als heiß empfinden, also als hübsch oder sowas, mit denen kommt man lieber nicht zusammen, weil die muss man öfter teilen. Und außerdem reduzieren die sich selbst und auch die Frau, mit der sie dann zusammen sind, nur aufs Äußere. Und der Charakter käme dann nur hinterher. Und die Medium-Ugly-Boys, die hätten mehr Beziehungspotenzial. So.
Interessant, oder? Ich finde das auch wieder so eine Verdrehung der Geschlechter, weil im Grunde wird ja da, man kennt es ja eigentlich nur genau andersrum. Also das Argument, ja, boah, hol dir doch lieber eine nicht so hübsche, da hast du weniger Angst.
Gibt es das unter Männern, ja?
Ja, das gibt es.
Also, bist dieses, du Experte, ich nicht.
Dieses Denken, also auf mich wirkt das wie so eine umgedrehte Version dessen. Okay, Frauen haben Angst heutzutage, dass die besonders gut aussehenden Männer besonders viel fremd gingen. Na gut.
Ist ja vielleicht auch was dran.
Es gibt die Statistiken, ja, auf Tinder, es gibt ein ganz, ganz großes Gefälle. Frauen, nee, ist alles Unsinn. Jordan Peterson hatte das mal aufgedröselt. Es gibt nämlich, wenn man Männer Frauen bewerten lässt, zwischen 1 und 10 auf so einer Schönheitsskala, dann hast du eine recht konstante Verteilung. Ja, ziemlich gleichmäßig werden sehr, sehr hübsche Frauen mit der 10 bewertet und du hast recht gleichmäßige Verteilung, ja, auf die verschiedenen Schönheitsskalen. Bei Frauen ist es anders. Da scheint es nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz an Männern, die werden als richtig gut aussehend bewertet und du hast ganz, ganz wenig Menschen im Mittelfeld. Frauen bewerten wenig Männer im Mittelfeld, bewerten dann ziemlich viele einfach als schlecht aussehend.
Ach so.
Und nur ganz, ganz wenig. Und da kommt auch wieder her, dass dann diese ganz, ganz wenigen als sehr gut aussehend wahrgenommenen Männer, die haben dann natürlich einen unglaublich großen Pol, um sich an Frauen zu bedienen. Weil die Frauen da so eine ganz, ganz starke Abstufung machen. Also ich halte das hier für...
Völligen Blödsinn.
Völligen Blödsinn.
Okay. Und alles klar, schon widerlegt, okay.
Aber letztlich als Reaktion auch darauf, ja, dass Frauen ja dieser Problematik dann versuchen, vermeintlich aus dem Weg zu gehen.
Aber vielleicht haben sie jetzt welche sozusagen aus dem hässlichen Feld. Also es muss ja dann einen riesen Pool mit hässlichen Männern geben, so nach Frauenmeinung. Und eben diesen kleinen Schönheitspool, den lassen die jetzt sozusagen links liegen oder rechts und widmen sich eben diesem hässlichen Pool und finden dann noch welche raus, die so ein bisschen mittelhässlich sind. Und dann nehmen sie die. Okay, wir wollten es einfach vergessen. Okay. Irgendein Typ hat auch gleich geschrieben, man kauft sich da keinen Twingo, wenn man Lamborghini haben kann. Ja.
Ja gut, das wäre genau das, was ich sage. Ja.
Okay.
Ja, das war's für heute bei Mann und Frau. Wir hoffen, Sie konnten wieder einiges für sich mitnehmen und sei es auch nur ein Kopfschütteln.
Ja, und falls Sie was loswerden möchten, dann gerne auf YouTube lesen wir alle Ihre Kommentare. Auf Spotify freuen wir uns über jede Weiterempfehlung und in der Mediathek auf kontrafunk.radio kann man alle Folgen von uns auch nochmal nachhören.
Ja, ob Sie uns zustimmen oder widersprechen, schreiben Sie uns. Nur nicht schweigen, das überlassen wir lieber denen, die Angst vorm Denken haben.
Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrath. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Mann und Frau im Kontrafunk.